Wir beschäftigen uns gerade mit dem biblischen Menschenbild, mit dem Geist und der Seele des Menschen. Wir hielten fest, dass der Mensch in seiner Gesamtheit aus drei ineinandergreifenden Elementen besteht, aus Geist, Seele und Leib. Wir sahen uns den Schöpfungsakt an und stellten fest, dass der Geist von oben, vom eingehauchten Atem des allmächtigen Gottes kommt, der Lehm kommt von unten, von der Erde, und wird von der Hand des Schöpfers geformt. Die Vereinigung des Geistes von oben mit dem Lehm von unten resultiert in einer lebenden Seele. So haben wir Geist, Seele und Leib. In gewissem Sinne ist die Seele der Schnittpunkt der Beziehung zwischen Geist und Leib. Wir erörterten auch die Lage von Geist und Seele im menschlichen Körper. Die Bibel lehrt, dass der Geist in einem Bereich liegt, den man den Bauch oder die Mitte des Menschen nennen könnte. Dort, irgendwo zwischen Zwerchfell und Becken, befindet sich eine Art Höhlung, in der der Geist liegt. Die Seele ist, wie wir sahen, im Blut. Als nächstes hielten wir fest, dass Sünde den Geist des Menschen von seiner natürlichen Beziehung und Gemeinschaft mit Gott trennt. Da der Mensch auf diese Weise von Gott abgeschnitten ist, stirbt er in geistlicher Hinsicht, nicht physisch, nicht in Bezug auf seine seelischen Fähigkeiten, sondern in seinem Geist. Er ist vom Leben, das in Gott ist, entfremdet. Er lebt in Finsternis, in Blindheit, und er ist unfähig, die Dinge Gottes zu fühlen und auf sie zu reagieren. Der erste Schritt zum Leben kommt nicht vom Menschen, sondern von Gott. In Psalm 14 sahen wir das Bild der nicht erneuerten Menschheit. Da ist keiner, der verständig ist, keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, alle sind verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Jeder Impuls hin zu Gott und zu den Dingen Gottes kommt von oben, vom Geist, und nicht aus dem Inneren des Menschen. Der Mensch ist verloren, tot, abgeschnitten, blind und in Finsternis. Ein schreckliches Bild, aber das ist die Wahrheit. Bei der Erneuerung wird der Geist des Menschen wieder lebendig. Jesus sagte, was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Es ist der Geist des Menschen, der von Neuem geboren, wieder ins Leben und in die Gemeinschaft mit Gott zurückgebracht wird. Durch die Vereinigung mit Gott wird der Geist des Menschen wieder lebendig. Er beginnt von Neuem zu leben. Nun, in dieser Lehreinheit möchte ich mich mit dem Wesen des erneuerten Geistes im Menschen beschäftigen. Wir sahen uns bereits den eigentlichen Schöpfungsakt an. Der Schöpfer beugte sich über den Körper aus Lehm, legte seinen Mund auf die Lippen aus Lehm, drückte seine Nase gegen die Nase aus Lehm und hauchte ihnen einen impulsiven, kräftigen Hauch ein. So entstand die erste Schöpfung, der erste Adam. Die Schrift lehrt, dass in Christus eine Neuschöpfung stattfindet. Die dazugehörige Bibelstelle werden wir uns gleich noch ansehen. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass die Neuschöpfung in Christus von ihrem Wesen her der ersten Schöpfung im Paradies sehr, sehr ähnlich ist. In Johannes 20, 22 finden wir ein Bild dieser Neuschöpfung. Wir lesen ab Vers 19, um den Zusammenhang zu verstehen. Hier erscheint Jesus zum ersten Mal nach seiner Auferstehung einer Gruppe von Jüngern am ersten Sonntagabend. Vers 19. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Er erschien ihnen, und er legte allergrößten Wert darauf, dass er ihnen über jeden Zweifel erhaben demonstrierte, dass er dieselbe Person war, die am Kreuz gestorben war, deren Seite und Hände durchbohrt worden waren. Es bestand keinerlei Zweifel an seiner Identität. Er war dieselbe Person, derselbe Leib. aber in einer anderen Erscheinungsform, obwohl sogar der Auferstehungsleib noch die Wundmale der Nägel und der Lanze trug. Zum ersten Mal hatten die Jünger wirklich Gewissheit, dass ihr Herr, der am Kreuz gestorben war, wirklich wieder lebendig war. Es heißt ja, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch! Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Hier steht genau dieselbe Formulierung wie im griechischen Urtext. Es heißt nur: Empfangt Heiligen Geist oder Atem. Ich sage das, weil das, was er tat, genau mit seinen Worten übereinstimmte. Er hauchte sie nicht an, sondern er hauchte in sie hinein und sagte: Empfangt Heiligen Atem, Heiligen Geist, aber Heiligen Geist in der Form meines eingehauchten Atems. Die griechische Zeitform dieses Verbs empfangt macht klar, dass es genau in diesem Augenblick geschah und nicht irgendwann später. Es geschah genau in diesem Moment. Als er in sie hauchte, empfingen sie Heiligen Geist Atem. Sie wurden erneuert. Sie wurden von Neuem geschaffen. Es war, könnte man sagen, eine Wiederholung dessen, was im Garten Eden geschehen war, als genau dieselbe Person, nämlich der ewige Sohn Gottes, sich über den Körper aus Lehm beugte und dessen Nase und Mund den Atem des Lebens einhauchte. Das war die erste Schöpfung. Hier haben wir nun die neue Schöpfung in Christus nach der Auferstehung. Hier werden die Apostel, die Jünger, neu geschaffen. Erneuert durch die Offenbarung des auferstandenen Christus und die Begegnung mit dem Heiligen Geist, indem der Herr ihnen den Atem des Auferstehungslebens einhaucht. Wir müssen hier kurz innehalten und über etwas nachdenken, das ich ausführlich in einem Kapitel meines englischsprachigen Buchs Liberating Truth abgehandelt habe. Es gibt zwei Phasen der Errettung. Es gibt die alttestamentliche Errettung vor dem Kreuz und die neutestamentliche Errettung nach dem Kreuz. In gewissem Sinne war das ganze gläubige Volk Gottes gerettet, doch die Errettung aus der Zeit vor dem Kreuz war unvollständig. Sie beruhte zwar auf dem Kreuz, denn ohne das Kreuz gibt es keine Errettung, aber sie schaute durch Sinnbilder, Prophetien und Symbole nach vorne auf etwas, das noch kommen sollte. Sie war die Zusage der letztendlichen ewigen Errettung der Seele, aber sie bewahrte die Menschen nicht davor, nach ihrem körperlichen Tod in den Scheol, in den Hades hinabzugehen. Wir wissen ja, dass alle großen Gottesmänner des Alten Testaments, Abraham, David und alle anderen, zunächst einmal in den Scheol gingen und dort warteten, bis Jesus zu ihnen hinabstieg, dem Herrscher über die Toten die Schlüssel zu Tod und Hölle abnahm, die Jesus nach wie vor hat, und ihnen sagte, ihre Wartezeit sei nun vorbei, sie wären frei und könnten herauskommen. In der Zeit nach dem Kreuz geht jeder wahre, wiedergeborene Gläubige nach seinem Tod nicht hinab in den Hades, sondern sein Geist geht direkt hinauf in die Gegenwart des allmächtigen Gottes. In Apostelgeschichte 7 heißt es über den ersten Märtyrer Stephanus, als die Steine ihn trafen, habe er nach oben geschaut, Jesus zur Rechten Gottes stehen sehen und gesagt: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er ging direkt in die Gegenwart Gottes. Die Bedingungen für die neutestamentliche Errettung formuliert Paulus in Römer 10,8-10 so: Sondern, was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Und zwar ist dies die neutestamentliche Errettung. Und ihr werdet sehen, dass es für die, wie ich sie nenne, neutestamentliche Errettung unabdingbar ist, zu glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckte. Wann glaubten die Jünger dies zum ersten Mal? als sie den auferstandenen Herrn sahen. Dann freuten sie sich, den Herrn zu sehen, und dann qualifizierten sie sich für die neutestamentliche Errettung. Bis dahin hatten sie genau dieselbe Art von Heil gehabt wie Abraham, Mose, David und die Propheten. Dies ist der Punkt, an dem sie vom Tod zum Leben übergingen, als sie durch den eingehauchten Atem ihres auferstandenen Herrn erneuert wurden und somit eine neue Schöpfung wurden. Ich betone das, um die exakte Parallele zwischen der alten, der ersten Schöpfung im Garten Eden und der neuen Schöpfung am Abend jenes Auferstehungssonntags hervorzuheben. Es stand genau dieselbe Person vor ihnen und hauchte ihnen den Atem des ewigen Auferstehungslebens ein. Was für ein herrlicher Gedanke, als Jesus an jenem Sonntagabend in sie hineinhauchte, hauchte er ihnen ein Leben ein, das den Tod bereits überwunden hatte. Es war Auferstehungsleben. In gewisser Hinsicht war das eine größere und höhere Form des Lebens als jenes, das Adam im Garten Eden eingehaucht worden war. Jesus sagte, wer lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben. Über dieses Leben hat der Tod keine Herrschaft mehr. Bitte versteht mich richtig, ich sage nicht, der Körper eines Gläubigen würde nicht sterben, ich sage, der Geist des Gläubigen ist vom Tod zum Leben übergegangen. Die Finsternis ist vorbei und jetzt erstrahlt das wahre Licht. Das ist die neue Schöpfung, das ist neutestamentliche Errettung. Ich stelle fest, dass sich die meisten Christen des Unterschieds zwischen dem, was sie haben, und dem, was die alttestamentlichen Gläubigen hatten, eigentlich gar nicht bewusst sind. Schlagen wir kurz Hebräer 11 auf. Hier finden wir eine Aufzählung der großen, heiligen und Glaubenshelden des Alten Testaments, Abel, Abraham, Mose und so weiter. Und am Ende dieses Kapitels stehen die folgenden verblüffenden Worte. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Gott hat für uns, die wir Gläubige des Neuen Testaments sind, etwas Besseres vorgesehen. Was ist das? Die Erneuerung, die Wiedergeburt, die neue Schöpfung und die Taufe im Heiligen Geist. Nur der erneuerte Mensch kann die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Erst die Erneuerung, dann die Taufe. Das ist dieses Bessere, das die Gläubigen des Alten Testaments nicht zur Verfügung hatten. Jesus sagte, wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer, der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Und warum? Weil Johannes nur die natürliche Geburt hatte, doch der Kleinste im Himmelreich ist vom Geist Gottes von Neuem geboren worden. Die Wiedergeburt versetzt dich auf eine höhere Ebene und gleichsam in eine andere Kategorie als die Gläubigen des Alten Testaments. Sie schauten nach vorne auf etwas, das uns zu eigen wurde. Hierzu noch Hebräer 12, 22 folgende. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Seht ihr? Wir sind bereits nach Zion gekommen. Wir sind bereits in den Himmeln vermerkt. Unser Name steht bereits auf der Liste. Weiter heißt es im Text, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Dort sind auch die Heiligen des Alten Testaments, die durch einen stetigen, lebenslangen Wandel im Glauben, durch den Tod und den Abstieg in den Hades und die Befreiung aus dem Hades durch die Auferstehung Christi dorthin gekommen sind. Doch das Ziel, dass sie durch diesen langen Prozess erreichten, erreichen wir mit einer einmaligen Erfahrung, nämlich der Wiedergeburt. Wir sind vom Tod zum Leben hindurchgegangen. Es ist so wichtig zu verstehen, was die Wiedergeburt eigentlich ist, denn wenn wir nicht verstehen, was geschah, als wir erneuert wurden, kann es sein, dass wir wie Bettler leben, obwohl wir wie Fürsten leben sollten. Schlagen wir 2. Korinther 5, 14 bis 18 auf und lesen wir, was Paulus dort über die neue Schöpfung lehrt. Wenn Prediger diese Stelle aufgreifen, fangen sie meistens mit dem bekannten Vers 17 an, doch dieser Vers beginnt mit einem Daher. Ich sage immer, wenn in der Bibel ein Vers mit Daher oder Deshalb beginnt, sollte man zunächst herausfinden, weshalb da ein Deshalb steht. Mit anderen Worten, es gibt noch einen größeren Textzusammenhang. Das hier ist das Fazit von etwas, was Paulus in den vorangehenden Versen sagt, und deshalb lesen wir ab Vers 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Das heißt, als Christus starb, starb jeder Gläubige in ihm. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Daher kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Das heißt, wir kennen niemanden in seinem alten, von Adam geerbten Wesen. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Das ist eine bemerkenswerte Aussage, denn ihr dürft nicht vergessen, dass die Apostel Jesus sahen und kannten, als er auf Erden war. Aber sie sagen nun, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr. Mit die überzeugendsten Beweise für die Inspiration der Bibel sind die Dinge, die sie nicht sagt. Habt ihr das gewusst? Und es gibt tatsächlich keine einzige Stelle, die irgendetwas darüber aussagen würde, wie Jesus als Fleischgewordener auf Erden aussah. Das wurde bewusst weggelassen, obwohl es die Apostel ja gewusst hätten. Sie wussten ja, welche Haarfarbe er hatte, welche Augenfarbe. Sie wussten, wie groß er war. Aber man findet nichts darüber in der Bibel. Und das ist kein Zufall, sondern Absicht. Der Heilige Geist sagt, das ist es nicht, worüber ihr euch Gedanken machen sollt. Obwohl wir den Messias dem Fleisch nach gekannt haben, kennen wir ihn jetzt, nach der Auferstehung, nicht mehr dem Fleische nach. Sondern wie? Durch den Geist. Deshalb steht hier ein Daher. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Wann geschieht diese neue Schöpfung? Wenn dir der Heilige Geist den auferstandenen Christus offenbart. Wann geschah diese neue Schöpfung für die Apostel? Als der auferstandene Christus jenen Raum betrat und in sie hineinhauchte. Das war die neue Schöpfung. Um neu geschaffen zu werden, braucht jeder Mensch zunächst diese persönliche Offenbarung des auferstandenen Christus. Keine Doktrin, keine Lehre, sondern eine Offenbarung. Entscheidend ist nicht, was du weißt, sondern wen du kennst. Die Errettung beruht auf einer Person, nicht auf einer Institution, nicht auf einer Lehre, wenngleich diese auch ihren Platz haben. Viele, viele gute Fundamentalisten haben eine gesunde Lehre über die Errettung, aber sie sind nie von Neuem geboren worden. Sie sitzen in der Gemeinde und singen die Hymnen, sagen die richtigen Dinge, halten sich an die richtigen Abläufe, aber ihr Leben hat noch nie eine Veränderung erfahren. Als Pfingstler tut man sich leicht zu glauben, die Katholiken wären so. Kein Problem. Aber ich sage euch eins, wenn ihr erneuert werden wollt, braucht ihr eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus, die euer Leben verändert. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist eine Offenbarung. Jesus ist die Tür. Der Weg führt nur über ihn. Und das schafft einfach keine Doktrin, das schafft keine Lehre. Deshalb sagt Paulus hier daher, eben weil dies nur möglich ist, wenn wir den auferstandenen Christus durch den Geist erkennen und nicht nach dem Fleisch. Der historische Jesus macht aus dir keinen Christen. Dem Teufel ist es gleichgültig, wie viel du über den historischen Jesus weißt. Aber es ist ihm sehr wohl ein Anliegen, dass du den auferstandenen Christus nicht durch den Heiligen Geist kennenlernst, denn sobald dies geschieht, erlebst du Veränderung. Ich wage zu behaupten, wenn es in deinem Leben noch nie eine Veränderung gegeben hat, dass du auch nicht wirklich wiedergeboren bist. Vielleicht warst du die ganze Zeit über zu brav, zu religiös, zu korrekt, oder vielleicht hast du auch geschlafen. Ist das nicht bemerkenswert? Alle großen Denominationen glauben, was Jesus betrifft, praktisch dasselbe. Gleichgültig, ob es die Katholiken, die Presbyterianer, die Baptisten oder die Pfingstler sind. Darin sind sie sich alle einig, wir alle glauben. Wir bekräftigen das in Glaubensbekenntnissen oder Grundsatzerklärungen. Und darin heißt es, wir waren verlorene Sünder ohne Hoffnung, die die Hölle verdient hatten. Wir steuerten auf die ewige Finsternis zu. Jesus, der Sohn Gottes, kam, sündlos und vollkommen, aus der Herrlichkeit des Himmels zu uns, und in Erfüllung des Willens des Vaters gab er sich als Stellvertreter für unsere Sünden hin, um in Pein und Schmach am Kreuz zu sterben. Er starb und wurde begraben und stand am dritten Tag wieder auf. Jedes der großen Glaubensbekenntnisse enthält diese Wahrheiten. Und weil wir ihn kennen und dem Evangelium glauben, bleibt uns dieses vorgezeichnete schreckliche Schicksal erspart und wir werden Erben Gottes und Miterben Christi und wissen, dass der Himmel unsere ewige Heimat ist und am Ende dieses Lebens eine ewige Herrlichkeit auf uns wartet. Ob es nun Katholiken oder Presbyterianer oder Baptisten sind oder auch Pfingstler, meistens gehen sie in die Gemeinde, sitzen in der Bank, singen die Hymnen, sprechen die Glaubensbekenntnisse nach und dann gehen sie wieder nach Hause. Doch wenn einer Frau beim Verlassen der Kirche ihr wunderschönes Spitzentüchlein, das ihr Mann zum Hochzeitstag geschenkt hat, oder ihr Geldbeutel aus der Tasche fallen würde, und es würde jemand aufheben und ihr nachlaufen und rufen, entschuldigen Sie, Sie haben da was verloren, würde es sie mehr begeistern, dass sie ihr Tüchlein wieder hat oder ihren Geldbeutel, als all die Dinge, die sie ihren Worten zufolge in Bezug auf Jesus glaubt. Stimmt's? Wir sind unaufrichtig. Unser Glaube und unser Handeln stimmen nicht überein. Ein Fanatiker hingegen, er handelt nur logisch. Wenn du das wirklich glaubst, musst du im gewissen Sinne ein Fanatiker sein. Wenn du nicht fanatisch bist, dann glaubst du es nicht. Das ist die Wahrheit. Kein Wunder, dass die Welt nicht glaubt, was die Gemeinde sagt, weil die Gemeinde ständig das Gegenteil von dem tut, was sie sagt. Seht euch an, welche Gesichter die Menschen machen, die aus den meisten Gemeinden kommen. Sie sehen nicht gerade so aus, als würden sie auf eine ewige Herrlichkeit zusteuern. Wer kann uns nun das Ganze real machen? Nur eine Person, der Heilige Geist. Es geht nicht um eine Offenbarung des Fleisches, nicht um intellektuelles Verständnis, sondern um eine Begegnung mit Jesus. Lesen wir nun, was Paulus über die neue Schöpfung sagt. 2. Korinther 5, 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Doch diese Worte, so ist er, haben die Übersetzer eingefügt. Im Griechischen steht einfach nur eine neue Schöpfung. Wisst ihr, wie man das schreiben sollte? Daher, wenn jemand in Christus ist, eine neue Schöpfung, Rufezeichen. Das Alte ist vergangen, siehe, und das Wort siehe kündigt etwas Dramatisches an, siehe, alle Dinge sind neu geworden. Nicht einige Dinge, Brüder und Schwestern, sondern alle Dinge. Gott repariert nicht an der alten Schöpfung herum, nein, er legt sie beiseite und macht etwas völlig Neues. Es ist alles neu. Und dem folgt eine noch atemberaubendere Aussage, nämlich, und alle Dinge sind von Gott. Das Kreuz ist die Schwelle. Kein einziges Element des alten, von Adam geerbten Wesens kann das Kreuz passieren. Es ist vollbracht, sagte Jesus, und er zog damit eine Trennlinie. Wenn wir wissen, wie man in der rechten Art und Weise durch das Kreuz des auferstandenen Christus eintritt, dann ist das Alte vergangen, sind alle Dinge neu geworden und alle Dinge von Gott. Du sagst mir, du hättest seit jeher mit Allergien zu kämpfen? Ja? Bist du nicht zum Kreuz gekommen? Das Alte ist vergangen. Alle Dinge sind neu geworden. Alle Dinge sind von Gott. Du bist seit jeher ein furchtsamer und ängstlicher Mensch? Ja? Bist du nicht zum Kreuz gekommen? Das Alte ist vergangen. Alle Dinge sind neu geworden. Alle Dinge sind von Gott. Alles in der neuen Schöpfung ist von Gott. So wie es im Garten Eden war, wird auch in der neuen Schöpfung alles einzig und allein von Gott initiiert. Vergegenwärtigt euch noch einmal diesen Körper aus Lehm. Alles Leben, was in diesem Körper entstand, kam aus einer einzigen Quelle, von Gott. Genauso ist es bei der neuen Schöpfung. Es kommt alles durch Jesus Christus. Er ist das Alpha und das Omega, Anfang und Ende. In ihm sind wir vollständig. Wir brauchen sonst nichts. Vergleichen wir hiermit kurz Johannes 17,3, wo es heißt, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Was ist ewiges Leben? Gott durch Jesus Christus erkennen. Nicht die Kenntnis einer Lehre, sondern das Erkennen einer Person. Im Wort erkennen schwingt im Hebräischen wie auch im Griechischen der Gedanke an eine Vereinigung mit, weshalb es ja auch für die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau verwendet wird. Es heißt zum Beispiel, Adam erkannte Eva. Dies aber ist das ewige Leben, Gott und Jesus Christus erkennen. Es ist diese direkte Begegnung von Person zu Person mit dem auferstandenen Christus durch den Heiligen Geist. Das ist ewiges Leben. Nun, nachdem wir diese fundamentale Wahrheit festgehalten haben, machen wir weiter in unserer Studienhilfe mit Johannes 3,6. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Es ist der Geist des Gläubigen, der durch den Kontakt mit Christus, der lebendig machende Geist ist, erneuert wird. Der Geist Gottes bewirkt diese Geburt. Wie Jesus zu Nikodemus sagte, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Der Heilige Geist schafft diese neue Geburt, aber er schafft sie aus dem Samen des Wortes Gottes. Sobald der Same des Wortes und das lebendig machende Wirken des Heiligen Geistes zusammenkommen, kommt es zu einer neuen Geburt. Deshalb müssen wir, wenn wir über die Wiedergeburt bzw. über die Erneuerung sprechen, die Funktion des Geistes und des Wortes miteinander kombinieren. Nun Johannes 3,6. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Schlagen wir nun 1. Petrus 1,23 auf und wir gehen gar nicht auf den Kontext ein, nur so viel, was hier gesagt wird, gilt für alle Christen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem. Seht ihr? In der biblischen Terminologie kommt alles Leben aus einem Samen. Die Art des Samens bestimmt über die Art des Lebens. Dieses grundlegende biblische Prinzip beginnt schon in 1. Mose 1 und zieht sich durch die gesamte Heilige Schrift. Die neue Geburt muss aus einem entsprechenden Samen kommen, nicht aus einem vergänglichen, sondern aus einem unvergänglichen Samen. Was ist nun dieser unvergängliche Same? Das Wort Gottes. Also lässt sich sagen, aus dem unvergänglichen Samen des Wortes Gottes, das man im Glauben in sein Herz aufnimmt, bewirkt der Heilige Geist in einem göttlichen Akt die Wiedergeburt. Der Geist des Gläubigen wird erneuert, von Neuem geboren. Dieser Aspekt ist sehr wichtig. Weil der Same unvergänglich ist, man könnte auch sagen unverderblich, ist auch das Leben, das aus diesem Samen kommt, unvergänglich bzw. unverderblich. Es heißt in Galater 6,7, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Es gibt zweierlei Arten von Samen, den verderblichen und den unverderblichen. Es gibt auch zweierlei Arten von Leben, verderbliches Leben und unverderbliches Leben. Aus dem verderblichen Samen entsteht verderbliches Leben, aber aus dem unverderblichen Samen entsteht unverderbliches Leben. Und ihr werdet feststellen, dass man das Alte und das Neue sehr gut mit diesen beiden Worten charakterisieren kann, verderblich und unverderblich. Das alte Wesen ist verdorben, geistlich und physisch verdorben. Das neue Wesen ist unverderblich bzw. unvergänglich. Gehen wir nun weiter zum zweiten Petrusbrief, wo wir das letztendliche Ziel sehen, das Gott für die neue Schöpfung vorbereitet hat. 2. Petrus 1, 3 bis 4. Das sind atemberaubende Aussagen, und ihr tätet gut daran, länger darüber nachzudenken, als wir uns in dieser Lehreinheit dafür Zeit nehmen können. Wir lesen ab Vers 2. Gnade und Friede werde euch vervielfacht, heißt es in der englischen Bibel. Das Christenleben ist keine einfache Addition, preis dem Herrn. Es ist ein Leben der Multiplikation. Es vervielfacht sich, und zwar so schnell, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wo das alles enden wird. Gnade und Friede werde euch vervielfacht durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Wiederum ist hier Erkenntnis im selben Sinn gemeint wie vorher, nämlich ein Kennen durch direkten, persönlichen Kontakt. Durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Das ist der Startpunkt im Leben eines Christen, die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Da seine, also Gottes, göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Beachtet bitte die Zeitform, nicht schenken wird, sondern geschenkt hat. Ich hoffe, ihr könnt das begreifen. Gott hat uns bereits alles gegeben, was wir jemals zum Leben und zu einem Gott wohlgefälligen Wandel brauchen werden, in Zeit und Ewigkeit. Es wird uns nicht geschenkt werden, sondern es ist uns bereits geschenkt worden. Wie machen wir es uns zu eigen? Wiederum heißt es hier, durch die Erkenntnis. Doch im Griechischen steht eigentlich das Wort anerkennen. Durch das Anerkennen dessen, der uns berufen hat zu Herrlichkeit und Tugend. Wer hat uns berufen? Jesus Christus. Wie treten wir ein? Indem wir Jesus Christus anerkennen. Versteht ihr? Es gibt einen Unterschied zwischen Erkennen und Anerkennen. Zunächst erkennst du Jesus Christus. Doch dann erkennst du ihn in deinem Alltag in jedem Aspekt seines Wesens und Dienstes an. Und indem du ihn anerkennst, erlebst du geistliches Wachstum. Es kommt dadurch, dass du Jesus Christus anerkennst. In Vers 4 lesen wir schließlich, wie wir uns unser Erbe zu eigen machen können. Es heißt, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Alles, was Gott für uns vorgesehen hat, was er uns bereits geschenkt hat, steckt in seinen Verheißungen. In den Verheißungen Gottes ist schon alles enthalten, was wir jemals brauchen werden. Eigentlich solltest du nicht zu Gott gehen und ihn bitten, sich um dieses oder jenes zu kümmern, denn damit betest du auf der falschen Grundlage. Du solltest vielmehr zu Gott gehen und ihn bitten, dir zu zeigen, was er in diesem oder jenem Punkt schon vorgesehen hat. Es ist ja schon alles da. Gott muss dem nichts mehr hinzufügen. Betrachten wir nochmal die erste Schöpfung. Als Gott Adam schuf, war dieser bereits umgeben von allem, was er jemals brauchen würde. Gott hat Adam nicht geschaffen und dann gesagt, ich frage mich, wie er bloß leben soll und was er nur essen soll. Nein, alles, was Adam brauchte, war bereits da, als er geschaffen wurde. Außer einem, nämlich seiner Frau. Und das hat einen Grund. Denn dies ist eine symbolhafte Vorwegnahme des Verlangens des Herrn Jesus Christus, des letzten Adams, nach seiner Braut, der Gemeinde. Adam musste dies durchleben, damit er das Verlangen Jesu nach seiner Braut verstehen konnte. Das ist etwas anderes. Doch abgesehen von der Frau war für alles, was Adam brauchte, bereits Vorsorge getroffen worden. Und wenn wir in die neue Schöpfung hineingeboren werden, wurde bereits für alles komplett und perfekt Vorsorge getroffen. Nichts fehlt. Es gibt bei Gott keine nachträglichen Änderungen, keine Notfälle, keine Krisen. Ihr werdet es nie erleben, dass Gott einmal sagt: Daran habe ich noch nie gedacht. Gebt mir etwas Zeit und ich werde einen Plan ausarbeiten. Es wurde bereits für alles vorgesorgt. Im Himmel herrscht absolute Gelassenheit. Gott ist nie unvorbereitet. Es gilt nur, herauszufinden, was er bereits vorgesehen hat. Und was er vorgesehen hat, ist in seinen Verheißungen enthalten. Ich weise häufig auf die enge Beziehung zwischen altem und neuem Bund hin. Im alten Bund führte Gott sein Volk unter dem Anführer Josua in das verheißene Land. Im neuen Bund führt Gott sein Volk unter dem Anführer Jesus, was im Hebräischen übrigens derselbe Name ist, in ein Land der Verheißungen. Es ist bereits alles da. Jeden Ort, auf den du deinen Fuß setzt, habe ich dir gegeben. Geh hinein und setz deinen Fuß auf die Verheißungen. Sie gehören dir. Es ist für alles gesorgt. Was folgt daraus? Nun steuern wir auf den Höhepunkt zu. Was ist die Folge dessen, dass wir uns die Verheißungen zu eigen machen? Lesen wir den letzten Teil von Vers 4. Damit ihr durch sie, die Verheißungen, Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Wenn dir das nicht den Atem verschlägt, dann hast du nicht zugehört. Damit du ein Teilhaber der Natur Gottes wirst. Der nächste Satzteil enthält die negative Seite, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Immer wieder dieser Gegensatz. Die neue Schöpfung ist unverderblich, die alte Schöpfung ist verdorben. Sobald du in die neue Schöpfung eintrittst, wirst du Teilhaber des Wesens Gottes, und das Wesen Gottes ist unvereinbar mit jeder Art von Verderbtheit oder Verderblichkeit. In dem Maße, wie du Teilhaber seines Wesens bist, wirst du befreit von dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist. Du wirst aus einem unverderblichen Samen heraus von Neuem geboren. Ab diesem Augenblick ist unverderbliches Leben in dir. Doch das Ziel besteht darin, durch die Verheißungen des Wortes ein völliger Teilhaber des unverweslichen Wesens Gottes zu werden. Beachtet, alles, was Gott vorgesehen hat, steckt im Wort. Du wirst aus unverderblichem Samen heraus von Neuem geboren, und es sind die kostbaren und größten Verheißungen, die dich, soweit du sie dir zu eigen machen kannst, zum Teilhaber des göttlichen Wesens machen. Das ist das Erbe der Heiligen im Licht. Jedes Mal, wenn du eine weitere Verheißung Gottes für dich in Anspruch nimmst, wirst du wieder etwas unvergänglicher und unverderblicher, wieder etwas göttlicher. Das ist ein Prozess. Für mich ist das wie die Jakobsleiter. Im alten Bund konnte Jakob die Leiter sehen. Unten stand sie auf der Erde, doch oben war sie im Himmel. Und er sah Engel darauf herunter und hinaufsteigen. Doch im neuen Bund können wir die Leiter hinaufsteigen. Jede Sprosse ist eine Verheißung. Jedes Mal, wenn du deinen Fuß auf eine Verheißung setzt, steigst du eine Sprosse höher, gehst du einen Schritt weiter von der Erde weg und kommst Gott einen Schritt näher. Das ist ein geistlicher Fortschritt. Wir gehen immer weiter nach oben, vom Verderblichen hinein ins Unverderbliche. Schlagen wir nun den ersten Johannesbrief auf, der ein sehr deutliches Bild des erneuerten Geistes zeichnet. Ich bin davon überzeugt, dass ihr die Aussagen des Johannes, die ziemlich überraschend sind, verstehen könnt, wenn ihr euch klar macht, dass er an vielen Stellen nicht von der gesamten Persönlichkeit des Gläubigen spricht, sondern vom neuen Menschen im Gläubigen, von eben diesem erneuerten Teil in dir. Die Aussagen des Johannes könnte man nicht auf dein gesamtes Ich anwenden, denn dann würden sie nicht stimmen. Er bezieht sich vielmehr auf das, was die Bibel den inneren Menschen, den verborgenen Menschen oder den neuen Menschen nennt. Paulus nennt ihn in Epheser 4 den neuen Menschen, in Kolosser 3 den neuen Menschen, in 2. Korinther 4 und Epheser 3 den inneren Menschen und in 1. Petrus 3 spricht Petrus vom verborgenen Menschen. Gemeint ist der erneuerte Geist, der Teil in dir, der aus dem unverderblichen Samen des Wortes Gottes von Neuem geboren wurde, der Teil, der durch die Verheißungen Teilhaber des göttlichen Wesens werden kann. Beachtet, was Johannes darüber sagt. Zunächst in 1. Johannes 3, 9. Dort heißt es, jeder der. Doch in 1. Johannes 5, 4 steht, alles was. Es ist also sowohl ein jemand, also auch ein was. Mit anderen Worten, es ist eine Person, aber diese Person ist ein Wesen. Johannes spricht vom erneuerten Wesen. Ich denke, ihr werdet sehen, dass dies Sinn macht. Das ist einer dieser problematischen Verse und ich sage euch gleich, dass ich die allgemein akzeptierte, fundamentalistische Lehre nicht annehme. Lesen wir kurz den Vers und dann sehen wir weiter. Es heißt, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Vertreter dieser Lehre sagen eben, wenn du wiedergeboren bist, dann begehst du keine Gewohnheitssünden mehr. Das kommt mir vor, als würde man Wasser in Wein schütten. Wenn das alles wäre, was Johannes uns hier sagen möchte, dann wäre das nicht weiter weltbewegend. Aber ich deute diesen Vers anders. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Soll das etwa heißen, man könne nicht mehr sündigen, nachdem man von Neuem geboren ist? Schaut mich an, und ich werde euch davon überzeugen, dass das nicht stimmt. Das stimmt wirklich nicht. Wir müssen doch darum kämpfen, nicht zu sündigen, oder nicht? Ich kann diese Deutung nicht akzeptieren. Johannes spricht hier nicht von Bruder Prince oder Bruder Smith oder Schwester Prince, sondern vom neuen Menschen in jedem von uns. Dieser kann nicht sündigen. Warum nicht? Weil sein Same in ihm bleibt. Welche Art von Same? Ein unverderblicher Same. Welche Art von Wesen? Ein unverderbliches Wesen. Welche Art von Wesen? Ein göttliches Wesen. Welche Art von Leben? Ein Auferstehungsleben. Das kann nicht sündigen. Das ist meine feste Überzeugung. Und so kann ich diesen Vers auslegen, ohne seinen Gehalt zu schmälern, ohne Wasser in den Wein zu schütten. Ich nehme ihn pur, wie er ist, und er ist gewaltig. Der innere Mensch, dein neues, wiedergeborenes Du, kann nicht sündigen. Warum? Weil du aus unverderblichem Samen geboren wurdest. Aber denk dran, du bestehst ja aus mehr als aus diesem neuen, wiedergeborenen Ich, und diese anderen Teile in dir, die bereiten dir Probleme. Nun 1. Johannes 5, 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Ehre sei dem Herrn. Was aus Gott geboren ist, ist unüberwindbar und unbesiegbar, aber du überwindest nur durch Glauben. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Du kannst in der Kirchenbank sitzen, solange du willst, und sagen, du seist ein Überwinder, doch wenn du nicht entsprechend handelst, wirst du auch nicht überwinden. Es muss in die Tat umgesetzt werden, du musst deinen Glauben zur Praxis werden lassen. Dann bist du ein Überwinder, dann bist du unbesiegbar. Die Welt um dich herum bricht zusammen, doch du wirst unbesiegbar inmitten der Ruinen stehen bleiben, weil du aus Gott geboren bist. Du hast das göttliche Leben, den göttlichen Samen, das göttliche Wesen in dir. Es ist unvergänglich und unverderblich. Als nächstes lesen wir 1. Johannes 5, 18. Es heißt hier, wir wissen. Nun, leider wissen es die meisten von uns eben nicht. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Passt das zu deiner Theologie? Zu meiner passt es jedenfalls. Sondern der von Gott Gezeugte bewahrt sich. In modernen Bibelübersetzungen wurde das verändert, aber mir gefällt diese Formulierung, weil sie nämlich dir die Verantwortung überträgt, dich selbst zu bewahren. Ich glaube, dass es in der Tat deine Verantwortung ist, in der neuen Schöpfung zu leben. Sobald du aus der neuen Schöpfung heraustrittst, bekommst du Schwierigkeiten. Dein Erbe hat klar definierte Grenzen. Bleib innerhalb und du bist unbesiegbar. Geh darüber hinaus und du wirst massive Probleme bekommen. Weiter im Text. Sondern der von Gott Gezeugte bewahrt sich und der Böse, also der Teufel, tastet ihn nicht an. Ich glaube das. Ich glaube, dass das neue Wesen für Satan unantastbar ist. Er hat keinen Zugriff darauf. Doch das alte Wesen, liebe Brüder und Schwestern, ist sein Opfer und das zu Recht. Woraus war das alte Wesen gemacht worden? Aus Staub. Und Gott sagt in 1. Mose zur Schlange, sie solle was fressen? Staub. Mit anderen Worten, der Herr sagte zu ihm, das alte Wesen kannst du vertilgen, doch das neue Wesen kannst du nicht antasten. Ich glaube das. Ich glaube tatsächlich, dass man so leben kann, dass man für Satan unantastbar ist. Aber dazu musst du dich selbst bewahren. Ich glaube, das ist die neue Schöpfung. Alle Dinge darin sind von Gott. Nichts in ihr stammt vom alten Wesen. Aber wir müssen erkennen, wer wir sind und was wir sind. Wir müssen die Bedingungen erfüllen. Betrachten wir nun dieses neue Wesen aus einem anderen Blickwinkel. Hier geht es wieder um das Wort. Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort. Nun, das wissen wir bereits. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Wort wurde Fleisch als Jesus, der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes. Johannes 1,14. Dasselbe Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Eigentlich heißt es, wohnte in einem Zelt unter uns. Noch einmal. Woraus sind wir geboren? Aus dem unverderblichen Samen des Wortes. Ich will damit Folgendes sagen. Das lebendige Wort, das göttliche Wort, ist im gepredigten Wort. Wenn das Wort gepredigt und geglaubt und in die Tat umgesetzt wird, verleiht das Wort dem Gläubigen das ureigenste Wesen Christi. Gehen wir zurück zu 1. Petrus 1,23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Im Griechischen steht hier für Wort Logos. Dasselbe Wort wie in Johannes 1,1. Im Anfang war das Logos und das Logos war bei Gott. Das Wort Logos heißt Wort im absoluten Sinne. Doch dann zitiert Petrus aus Jesaja 40 und sagt, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Und hier steht im Griechischen für Wort Rhema. Rhema bezeichnet das gesprochene Wort. Ich hoffe, ihr könnt diesen Gedankengang nachvollziehen. Wenn die Schrift gesprochen bzw. gepredigt wird, wird dem Herzen das ewige Wort im gesprochenen Wort zugeteilt. Das Herz empfängt das gesprochene Wort und damit den Samen. Aus dem Samen des gepredigten Wortes kommt das ewige Wort Jesus Christus hervor. Ich denke dabei an einen Vergleich von Bruder Tommy Tyson. Als kleiner Junge pflanzte er immer Wassermelonen, weil er so gern Wassermelonen aß. Er ging mit seinem Vater ins Geschäft und kaufte ein Päckchen mit Wassermelonensamen. Auf dem Päckchen war ein Bild einer großen, herrlichen, saftigen, wunderbaren Wassermelone zu sehen und die war in der Mitte durchgeschnitten, sodass man das schöne Fruchtfleisch sehen konnte und die schwarzen Kerne. Doch als er zu Hause war, staunte er nicht schlecht, als er das Päckchen aufmachte und nichts anderes drin war als vertrocknete schwarze Samen. Er konnte sich nicht vorstellen, wie aus diesen vertrockneten schwarzen Samen diese saftige, herrliche Wassermelone werden sollte, die auf dem Bild zu sehen war. Aber wir alle wissen, dass dies unter den geeigneten Bedingungen tatsächlich geschieht. Im geistlichen Bereich ist es genau dasselbe. Das Wort Gottes, das dir gepredigt wird, ist vielleicht nur ein kleines, trockenes, schwarzes Samenkorn. Doch wenn du es empfängst und glaubst und gießt und hegst und pflegst, dann wird daraus eine herrliche, prächtige, saftige Wassermelone. Mit anderen Worten, vielleicht fällt durch eine Radiopredigt oder ein Traktat nur eine einfache Schriftstelle in dein Herz hinein, nur ein paar Worte, ein paar Buchstaben auf weißem Papier, ein paar Schallwellen. Doch dieser kleine Same, der in dein Herz fällt, wird unter den geeigneten Bedingungen und mit angemessener Pflege das Wesen Jesu hervorbringen. Das Wesen Jesu steckt im Samen. Das ewige Wort ist im gepredigten Wort. Es gibt eigentlich nichts Geheimnisvolleres und Großartigeres als einen Samen. Jeder Same ist ein Wunder. Niemand kann mir erklären, wie aus einer kleinen Eichel eine riesige Eiche wird, aber es geschieht. Oder wie aus diesem kleinen, schwarzen Samenkorn eine Wassermelone wird, aber es geschieht. Und diese Dinge aus der Natur sagen dir, wenn du dem Wort glaubst, wird daraus das Wesen Jesu, des Sohnes Gottes, erwachsen. Jeder Same ist ein kleines Gleichnis, das dir sagt, dass du von Neuem geboren werden kannst. Aus dieser Wiedergeburtserfahrung heraus kann das Wesen des ewigen Gottes in dir entstehen. Sehen wir uns weitere Schriftstellen an. Ihr sollt verstehen, dass dieser neue Mensch der Jesus-Mensch ist. Mir gefällt die Bezeichnung, die sich die jungen Leute früher gaben, Jesus People. Das ist die beste Beschreibung eines Christen, die ich je gehört habe, denn genau das sucht Gott. Er sucht keine Baptisten, er sucht auch keine Pfingstler, er sucht Jesus People, Jesus-Menschen. Das ist alles, was er jemals haben wollte. Von Anbeginn der Schöpfung wollte er nichts anderes als immer wieder Jesus hervorbringen. Galater 2,20: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich starb am Kreuz, als Christus starb, starb auch ich. Dennoch lebe ich. Wenn man das in Afrika predigt, dann sagen die Leute: Aber Bwana, du hast doch gerade gesagt, du bist tot, wieso lebst du dann noch? Paulus wusste es, er sagte: Aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist das ewige, göttliche Wesen, das aus dem Samen des Wortes Gottes herauswächst. Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater 4,6: Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes, das Wesen Jesu, in unsere Herzen, der da ruft: Abba. Und das ist das aramäische Wort für Papa. Sobald du aus diesem Samen von Neuem geboren bist, hast du ein Wesen in dir, das Gott ganz natürlich Papa nennt. Es ist das Wesen Jesu. Es ist die Sohnesnatur, die durch die Wiedergeburt in dir geboren wird. Schlagt kurz mal Epheser 3,16 bis 17 auf. Hier betet Paulus für die Christen. Wir lesen einfach nur die Worte, ohne auf den Hintergrund einzugehen. Er, der Vater, gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Beachtet, am inneren Menschen, also dem geistlichen Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Seht ihr? Das ist die neue Schöpfung. Es ist etwas völlig Neues. Etwas, das es vorher noch nie gegeben hat. Es ist menschlich und gleichzeitig göttlich. Das ist es, was durch die Wiedergeburt in uns ist. Ich bin immer noch menschlich, aber gleichzeitig bin ich göttlich. Ich möchte es anders formulieren. Denkt noch einmal an den Tausch am Kreuz. Ich denke, ich wies bereits auf diese 8 Tauschpaare hin, aber es gibt noch eins. Und über das könnte man endlos nachdenken. Es lautet: Jesus, der Gott war, wurde Mensch, damit wir, die wir Mensch sind, göttlich werden können. Das ist Teil des Planes Gottes. Das erneuerte Wesen in mir und in dir ist sowohl menschlich als auch göttlich, weil es die Jesus-Natur ist. Als Jesus Mensch wurde, wurde er in alle Ewigkeit Mensch. Habt ihr das gewusst? Er war nicht nur 33 Jahre lang Mensch. Möchtet ihr hierfür eine Schriftstelle? Gut, ich gebe sie euch, 1. Korinther 15,47. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch, und beachtet nun die Zeitform, ist der Herr vom Himmel. Nicht wahr? sondern ist. Nun, wenn ich das nicht überzeugt, dann schlag 1. Timotheus 2, 5 auf. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Das wurde nicht vor der Auferstehung gesagt, sondern lange danach. Als Jesus Mensch wurde, wurde er bis in alle Ewigkeit Mensch. Ich gebe zu, wir steigen hier ziemlich tief ein, aber lesen wir noch Jeremia 31, 22. Mitten in dieser Prophetie über die Wiederherstellung Israels finden wir plötzlich eine erstaunliche Aussage. Sie heißt: Wie lange willst du dich hin und her wenden, du abtrünnige Tochter? Denn der Herr hat ein Neues geschaffen auf der Erde. Die Frau wird den Mann umgeben. Ich pflichte hiermit den Kirchenvätern bei und widerspreche den modernen Kritikern. Diese Stelle bezieht sich auf die Menschwerdung. Eine Frau umgibt einen Mann außerhalb des natürlichen Fortpflanzungsprozesses. Das ist das Neue. Das ist die neue Schöpfung. Das ist das Gott-Mensch-Geschlecht. Jesus ist dessen Haupt. Er stand als Haupt eines völlig neuen Geschlechts von den Toten auf. Jeder, der durch seinen Tod, sein Begräbnis und seine Auferstehung von Neuem gezeugt wird, wird in ein neues Geschlecht hineingezeugt. Das Gott-Mensch-Geschlecht, das Immanuel-Geschlecht, das ist in uns. Ein Gott-Mensch-Wesen. Halleluja! Es gibt so viele Bibelstellen darüber, dass ich nicht glaube, dass ihr in Frage stellen müsst, was ich hier sage. Gehen wir zurück zu Epheser 3, 16 und 17. Er, der Vater, gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Einerseits sitzt Jesus ganz konkret und physisch zur Rechten des Vaters im Himmel. Darin sind wir uns wohl alle einig. Andererseits lebt das Jesuswesen in jedem Gläubigen. Aber es ist eben nicht nur Jesus allein, sondern Jesus und ich zu einer neuen Schöpfung verschmolzen. Und das ist doch das Wunderbare an der neuen Schöpfung. Sie setzt die menschliche Persönlichkeit nicht außer Kraft. Es gibt eben keine zwei Gläubigen, die sich exakt gleichen. Ist das nicht herrlich? Es ist so bedauerlich, wenn ein Gläubiger versucht, ein Abziehbild eines anderen zu werden, macht niemanden nach und macht vor allem Bruder Prince nicht nach. In London gab es mal einen enthusiastischen jungen Mann, der sich völlig nach meinem Vorbild richtete. Er war ein sehr guter Christ. Eines Tages waren wir gemeinsam mal auf einem Missionseinsatz und es war so, dass er vor mir mit seiner Predigt dran war. Ich hörte ihm zu und dachte mir, o Herr, ist es wirklich so schlecht? Das machte mich stutzig. Kopiert keine anderen Menschen, denn jeder von euch ist einzigartig. Versucht nicht, wie jemand anderer zu sein. Gott hat dich nicht wie jemand anderen gemacht. Gott schätzt Individualität. Der Teufel walzt die Persönlichkeit nieder und löscht sie aus. Gott schätzt sie. Kolosser 1, 26. Es ist das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war. Kein Zeitalter vor uns wusste, was wir wissen. Ist das nicht großartig? Weder die Engel, noch die Erzengel, noch die Cherubim, noch die Seraphim, noch irgendjemand anderer wusste das. Gott hatte ein Geheimnis, das er niemandem erzählte. Doch jetzt möchte er es seinen Heiligen bekannt machen. Welches Geheimnis? Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist Christus in euch. Wie einfach es doch ist, grundlegend, aber einfach. So, ich glaube, wir können diesen Aspekt nun abschließen und Römer 8, 29 aufschlagen, wo es heißt: Denn die er vorher erkannt hat, Gott hat sie schon im Voraus erkannt, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes Jesus gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Jeder von uns ist ein Bruder Jesu. Wir haben denselben Vater, denselben Samen, dasselbe Wesen. Jesus ist unser älterer Bruder. In der Zeit, als die anglikanische Kirche Großbritanniens die calvinistischen Reformierten in Schottland erbittert verfolgte und diese sich in Todesgefahr begaben, als sie in den schottischen Highlands ihre Versammlungen abhielten, ging eine junge Frau eines Tages zu einer solchen geheimen Versammlung und wurde von britischen Soldaten gefangen genommen. Sie fragten sie: Wohin gehst du? Ihr Gewissen verbot es ihr zu lügen, aber sie wollte ihre Glaubensgeschwister nicht verraten. Deshalb schickte sie ein kurzes Telegramm hinauf in den Himmel und Gott gab ihr die Antwort. Sie lautete folgendermaßen: Mein älterer Bruder ist gestorben und ich gehe in das Haus meines Vaters, um zu hören, wie sein Testament vorgelesen wird. Das ist es. Unser älterer Bruder ist gestorben und durch seinen Tod haben wir das Neue Testament, sein Neues Testament. Aber er ist unser älterer Bruder und Gott ist unser Vater und es ist das Haus unseres Vaters. Er ist also der Erstgeborene von vielen Brüdern. Das finden wir auch in Hebräer 2, 11 und 12. Denn sowohl der, welcher heiligt, das ist Jesus. Hierzu noch etwas. Ich predigte einmal in Pittsburgh in einer presbyterianischen Gemeinde über Heiligung, ein recht schwieriges Thema. Und vor mir auf dem Steinfußboden saßen zwei kleine schwarze Jungs, 8 und 10 Jahre alt. Sie hörten aufmerksam zu. Als ich zu diesem Vers kam, dachte ich mir, ich teste mal die Intelligenz meiner Zuhörer und las. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Und dann sagte ich, denkt kurz nach, bevor ihr antwortet, wer ist der, welcher heiligt? Und wer sind die, welche geheiligt werden? Und wer ist der eine, von dem alle sind? Und dieser kleine 8-jährige Junge hob die Hand und er gab auf Anhieb die absolut richtige Antwort. Er war dem Rest der Gemeinde weit voraus. Der, welcher heiligt, ist Jesus. Die, welche geheiligt werden, sind die Gläubigen. Und der eine, von dem alle sind, das ist Gott Vater. Und weil sie alle vom selben sind, schämt er sich nicht, sie seine Brüder zu nennen. Vers 12. Kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern. Wo findet er seine Brüder? Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Die Gemeinde, das sind die Brüder Jesu. Wir nehmen nun noch zwei Schriftstellen und dann haben wir heute wirklich eine Menge geschafft. 1. Korinther 6, 17. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Das Verb anhängen steht in der Verlaufsform der Gegenwart. Wer dem Herrn fortwährend, kontinuierlich anhängt, wer kontinuierlich mit ihm eins wird. Der Kontext macht deutlich, dass dies mit dem Ehebund verglichen wird. Also, wer sich als Braut kontinuierlich mit dem Ehemann, dem Herrn, eins macht, ist ein Geist mit ihm. Der erneuerte Geist wird also durch die Liebesbeziehung direkt mit Gott, der Geist ist, eins gemacht, von Geist zu Geist. Kurz ein Querverweis zur Psychologie. An dieser Stelle wäre es völlig falsch, Geist durch Seele zu ersetzen. Wer dem Herrn anhängt, ist nicht eine Seele mit ihm, sondern ein Geist. Der Geist vereint sich mit dem Geist. Die Beziehung läuft von Geist zu Geist. Das ist die Einheit des Gläubigen mit seinem Herrn. Und nun noch die letzte Schriftstelle, der Vergleich zwischen Jesus und dem Vater auf der einen Seite und Jesus und dem Gläubigen auf der anderen Seite, Johannes 6, 57. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe durch den Vater. Der menschgewordene Jesus hatte Leben durch seine ununterbrochene Einheit mit dem Vater. Was sein Leben anbetraf, war er vom Vater abhängig. Als er am Kreuz mit unserer Sünde identifiziert wurde, wurde diese Einheit mit dem Vater zunichte gemacht, denn Sünde macht diese Einheit zunichte. Jesus starb geistlich am Kreuz. Dann starb er physisch und stieg hinab in den Hades. Er durchlief alle Phasen des Todes, geistlich, physisch und die Trennung von Gott. Der geistliche Tod kam als erstes. Als er mit unserer Sünde identifiziert wurde, schrie er zum Vater: Warum hast du mich verlassen? Und es kam keine Antwort. Seine Einheit mit dem Vater war zunichte, weil unsere Sünde auf ihm lag. Das war kein Spiel, das war Realität. Und hier sagt Jesus über sein Leben auf Erden: Ich lebe durch das Leben, das im Vater ist. Es ist meine Einheit mit dem Vater, die mich geistlich am Leben erhält. Als nächstes sagt er: So wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Der Gläubige muss durch seine Einheit mit Christus leben, so wie Christus durch seine Einheit mit dem Vater lebte. Wir sind jeden Augenblick davon abhängig, unser Leben dadurch zu bekommen, dass wir mit dem Vater eins sind. Zehrt heute nicht von euren gestrigen Erfahrungen, denn das ist etwas Lebendiges und wir müssen kontinuierlich in Einheit mit dem Vater leben. Der erneuerte Geist in mir muss in Einheit mit seinem Herrn leben. Beachtet noch etwas. In 1. Korinther 6 ist von einer Liebesbeziehung die Rede, doch in Johannes 6 geht es um die Nahrung. Mein Geist bekommt ständig Nahrung durch seine Gemeinschaft mit Christus. Preis dem Herrn! Nun, damit sind wir am Ende dieser Lehreinheit angelangt.